Hallo, ich bin Katja Heinen, ich bin Journalistin und Radiomoderatorin.
Und ich bin Claudio Thunsdorf, Kriminalpsychologe und operativer Fallanalytiker beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
Also ein echter Profiler, mit dem ich unter einem Dach lebe. Durch Claudio kriege ich viele düstere Geschichten mit, die uns vielleicht verstörend oder grausam erscheinen.
Die aber für mich einen ganz normalen Arbeitsalltag darstellen. Also, lass uns loslegen.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag überall, wo ihr Podcasts hört und immer eine Woche vorher exklusiv auf ARD Sounds. Und da viele der Gewalttäter, die hinter Gitter landen und mit denen sich die Gerichte und die Polizei beschäftigen müssen, Psychopathen sind, besprechen wir heute ausnahmsweise mal keinen aktuellen Fall, sondern schauen, wie Fachleute beurteilen, wie psychopathisch jemand ist und in welchen Berufsgruppen sich Psychopathen so tummeln.
Da sage ich nur Medienberufe.
Ja, hallo Claudio, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Ja, aber gerne. Was war denn so der psychopathischste Mensch, den du jemals kennengelernt hast?
Der psychopathischste Mensch. Ich sage das jetzt ungern, weil du ja schon mal behauptet hast, Psychopathen wären im Medienbereich besonders gehäuft anzutreffen. Und mein Beispiel, jetzt gibt dir leider recht, das war der Lokalchef einer großen Tageszeitung, in der ich im Studium mal Praktikum gemacht habe. Nach außen hin war der erstmal super freundlich, aber Fakt ist, dass es echt die Hölle gewesen, für den zu arbeiten. Der hat immer plötzlich hinter einem gestanden, wenn man einen Artikel geschrieben hat, hat dann plötzlich unvermittelt losgebrüllt, wenn ihm was nicht gefallen hat. Ständig hat er Leute zusammengestaucht und ihnen gesagt, boah, du kannst gar nichts, du wirst nie was auf die Reihe kriegen. Ja, und das waren noch eher die netteren Sätze von ihm.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war das auch eher einfach ein Choleriker oder der hatte einen Kontrollzwang, aber es muss ja nicht unbedingt so ein echter Psychopath gewesen sein.
Aber auch echte Psychopathen müssen nicht zwangsläufig Serienkiller sein oder hinter Gittern sitzen.
Nee, auf gar keinen Fall. Im Gefängnis ist die Anzahl aber trotzdem eher überrepräsentiert. Also es finden sich prozentual in der Gefängnispopulation mehr Psychopathen als jetzt in der Gesamtbevölkerung. Also wir gehen davon aus, dass so in etwa ein halbes bis ganzes Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland Psychopathen sind.
Okay.
In Gefängnissen sind es ungefähr 20-25%. Also.
Boah, das ist ja krass. Das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, aber das ist natürlich auch irgendwie einfach zu erklären. Wenn du empathielos bist und Eigenschaften hast wie eine geringe Impulskontrolle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt straffällig wirst, auch einfach höher.
Ja, und diese Psychopathen im Gefängnis sind natürlich diejenigen, mit denen ihr es vom Landeskriminalamt zu tun habt, beziehungsweise bevor sie ins Gefängnis kommen.
Genau, kriminelle Psychopathen. Es gibt aber eben auch funktionale Psychopathen, die nicht straffällig werden.
Die aber sicherlich auch nicht unbedingt angenehme Kollegen oder Chefs sind, oder?
Eher vermutlich nicht. Aber je nachdem, welche Jobs die eben machen, sind sie durchaus erfolgreich. Psychopathie kann für einige Jobs durchaus auch von Vorteil sein. Wir sprechen wir später nochmal drüber, für welche. Aber lass uns zuerst mal über die PCLR-Checkliste sprechen.
Für was steht das PCLR?
Hinter dem Kürzel PCLR verbirgt sich die Hare Psychopathy Checklist, entwickelt vom kanadischen Kriminalpsychologen Robert Hare in den 70er Jahren. Bis heute ist sie in einer überarbeiteten Form das weltweit am meisten genutzte Instrument, um Psychopathie festzustellen. Zum Beispiel bei Leuten, die eine schwere Straftat begangen haben zu Diagnosezwecken, etwa zur Einschätzung der Rückfallwahrscheinlichkeit, die bei Psychopathen extrem hoch ist.
Wobei, wenn ich jetzt im Knast säße und wüsste, von meinen Antworten hängt es zum Beispiel ab, ob ich schneller entlassen werde, dann würde ich doch auf jeden Fall versuchen, mich besser darzustellen.
Ja, deshalb beurteilt man nicht nur aufgrund dessen, was der Täter über sich selbst sagt, sondern auch aufgrund dessen, was seine Umgebung über ihn aussagt. Und natürlich vor allem aufgrund seiner Taten und seinem Tatverhalten. Die Frage an die Betreffenden sind also nur ein Teil der Einschätzung. So eine Befragung kann sich über viele Stunden ziehen. Und das funktioniert ganz praktisch so. Es gibt 20 verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die da abgefragt werden. Das soll zum Beispiel herausgefunden werden, wie empathiefähig jemand ist oder wie sehr er zur Selbstüberschätzung neigt oder dazu, auf Kosten anderer zu leben. Diese 20 Persönlichkeitsmerkmale sind alles Merkmale, die typisch für Psychopathen sind. Im Höchstfall kann man 40 Punkte erreichen. Das wäre dann das Maximum.
Wurde das schon mal erreicht?
Naja, also mir ist ein Fall bekannt, da hatte er 39 Punkte gekriegt, was schon wirklich viel ist. Das war ein Straftäter, der wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und auch Mord angeklagt war hier in Deutschland.
Okay. Ab wie vielen Punkten gilt man als Psychopath?
Das hängt auch davon ab, in welchem Land du gerade bist oder dich befindest. In Deutschland bist du mit 25 Punkten dabei und in den USA mit 30.
Und das wird mit demselben Test erfasst, mit denselben Fragen?
Ja, der wird weltweit durchgeführt.
Aber das hieß ja im Zweifel, dass du mit denselben Eigenschaften hier schon als Psychopath giltst und in den USA noch als normal. Also mich wundert jetzt gar nichts mehr.
Das wäre ein bisschen vereinfacht gedacht. Also erstmal, so ein Test wird an einer bestimmten Stichprobe von Menschen entwickelt. Und Herr hat seinen Test mit einer Stichprobe an nordamerikanischen Gefängnisinsassen entwickelt. Dort saßen besonders viele Gewalt- und Wiederholungstäter ein. Und in europäischen Gefängnissen ist die Zusammensetzung da ein bisschen anders. Deshalb erreichen europäische Straftäter im Durchschnitt etwas niedrigere Punktzahlen, obwohl sie in ihrer Persönlichkeit durchaus ähnlich sein können. Um diese Unterschiede auszugleichen, wird in Deutschland oft eine niedrigere Schwelle verwendet.
Und wo liegt der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung?
Bei 5 Punkten. Aber lass uns jetzt mal schauen, wie psychopathisch du eigentlich bist. Wir nehmen dafür jetzt nicht den Original-PCLR-Test nachher. Der ist wirklich zu diagnostischer Analyse von Personen gedacht, bei denen der Verdacht auf psychopathische Persönlichkeitsmerkmale besteht, die also zum Beispiel aufgrund entsprechender Taten im Gefängnis gelandet sind. Und er darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, etwa von forensischen Psychiatern oder forensischen Psychologen. Und die beziehen bei der Punktevergabe neben den Antworten der Testperson eben auch alles mit ein, was in den Akten zu finden ist.
Also damit meinst du zum Beispiel Sachen wie, hat derjenige Vorstrafen und wenn ja, was hat er getan? Hat er wiederholt bestimmte Verhaltensmuster gezeigt? War zum Beispiel immer wieder in Prügeleien verwickelt, sowas?
Ja, genau, sowas in der Art. Ist also kein Test für die Allgemeinbevölkerung und auch nicht als Selbsttest geeignet. Wir nehmen jetzt deshalb hier den Test, der von 2 renommierten Psychologieprofessoren, Heinz Schuler und Dominik Schwarzinger, entwickelt wurde und der viel besser für die Allgemeinbevölkerung geeignet ist. Und der zwar nicht in den Testfragen, aber wohl in den 18 Aspekten der Psychopathie an den PCLR-Test nach Robert Hare angelehnt ist. Sodass man gut erkennen kann, was die jeweiligen Merkmale von Psychopathen sind. Also fangen wir mal an.
Ja, ich bin gespannt. Wie funktioniert das Ganze jetzt?
Das ist als Selbsttest gedacht, aber für unsere heutige Podcast-Folge stelle ich dir jetzt mal die Fragen und spreche dich direkt an, hake vielleicht ein bisschen nach an der einen oder anderen Stelle und mache zwischendurch mal einen kleinen Exkurs zur kriminellen Psychopathie.
Und wer Lust hat, kann natürlich auch gerne direkt mitmachen.
Ja, oder im Nachhinein in Ruhe den Selbsttest machen, den wir in den Shownotes aufgeführt haben, inklusive der Auswertung, wie sie Schuler und Schwarzinger vorgenommen haben.
Gut, also du notierst meine Punkte?
Genau, ich notiere deine Punkte. Bei diesem Test kann man ein paar Punkte mehr erreichen als bei dem PCLR-Test, auch wenn vom Grundsatz her alles so ähnlich funktioniert. Wenn du denkst, das trifft überhaupt nicht auf mich zu, so verhalte ich mich nicht, bekommst du 0 Punkte. Das ist bei Herr auch so. Wenn du sagst, das trifft teilweise auf mich zu, ab und zu verhalte ich mich so, kriegst du bereits 2 Punkte. Und für trifft stark auf mich zu, ist typisch für mich, da kriegst du 4 Punkte.
Okay, verstanden.
Es gibt 18 Fragen, maximal kannst du also 72 Punkte erreichen. Streng dich also an.
Wobei streng dich an in diesem Fall aber nicht heißt, möglichst viele Punkte zu erreichen, oder?
Nein, natürlich nicht. Dann wärst du ja maximal psychopathisch. Und dann schauen wir jetzt mal, lass uns starten. Aber ehrlich sein, ne? Sonst bringt es nichts.
Ja klar, was denkst du denn?
Psychopathie-Merkmal 1. Oberflächlicher Charme.
Bei den ersten Fragen geht es vor allem um den zwischenmenschlichen Stil. Würdest du den Satz unterschreiben, für mich ist charakteristisch, dass ich meine Mitmenschen durch charmantes Auftreten zu gewinnen versuche?
Ja, also ehrlich gesagt wäre ich sonst in meinem Job auch ein bisschen aufgeschmissen. Ich arbeite ja normal beim Radio. Wenn ich nicht ein Gefühl dafür hätte, wie ich Leute für mich gewinnen und zum Beispiel dazu bringen könnte, zu mir in die Sendung zu kommen, würde ich ziemlich alleine da sitzen. Und wenn ich nicht ein klein wenig erspüren könnte, wie ich andere für mich einnehme, würden Interviewpartner auch nicht so viel von sich preisgeben.
Ja, nachvollziehbar. Und würdest du sagen, dass es dir leicht fällt, auf andere sympathisch zu wirken und genau zu spüren, welches Verhalten dir nützt und wie du das für deine Zwecke einspannen kannst?
Ja, also irgendwie schon. Ja. Wenn ich von was überzeugt bin, fällt es mir schon eher leicht, andere auch dafür zu begeistern.
Und du würdest auch so weit gehen zu sagen, dass du dich bemühst, gefällig zu wirken, um deine Ziele zu erreichen?
Also Claudia, nochmal, wenn ich es nicht schaffen würde, einen guten Eindruck zu machen, wäre der ein oder andere Promi sicherlich nicht in meine Sendung gekommen.
Aber wenn wir jetzt an einen echten Psychopathen denken, und wir müssen ja noch rausfinden, ob du einer bist, ist da im Hintergrund natürlich immer die Vorstellung, dass du diese Fähigkeit auch nur nutzt oder besonders nutzt, um andere Menschen auszunutzen oder zu hintergehen. Das funktioniert bei Psychopathen oft durch einen oberflächlichen Charme, der erstmal sympathisch wirkt, aber wenn man genauer hinguckt, vielleicht ein bisschen zu glatt und auch zu geschmeidig daherkommt.
Ja, ich bin aber jetzt ganz bestimmt nicht gezielt charmant, um andere auszunutzen.
Aber wenn du jetzt sagst, du kannst Leute gezielt für dich gewinnen, schaffst du es schon, sie zu beeinflussen?
Ja, also wenn du es so sehen willst, ja.
Also die volle Punktzahl gebe ich dir jetzt nicht.
Das ist aber großzügig von dir.
Aber auf jeden Fall kriegst du 2 Punkte.
Ja, vielen Dank schon mal. Wenn ich jetzt hier immer 2 Punkte kriege, dann wäre ich am Ende bei 36 Punkten. Was würde das bei dem von dir angewandten Test bedeuten?
Na, damit wärst du auf jeden Fall schon mal im Bereich, der als problematisch einzustufen wäre. Aber lass uns mal weitermachen.
Psychopathie-Merkmal 2. Übersteigertes Selbstwertgefühl.
Neigst du dazu, dich sehr positiv zu beurteilen und deine Fähigkeiten in den Augen anderer vielleicht sogar zu hoch einzuschätzen?
Nee, das glaube ich eigentlich nicht.
Sicher? Ich hake mal nach an der Stelle. Also, wie intelligent würdest du dich im Vergleich zu den meisten anderen Leuten zum Beispiel einordnen?
Tja, also intelligenter als der Durchschnitt schon.
Ah ja.
Ja, echt, das ist so jetzt blöd. Gibt es denn Leute, die, wenn sie gefragt werden, als wie intelligent würdest du dich im Vergleich zu den meisten anderen Leuten einordnen, sagen, ich bin doofer als andere?
Nein, eher nicht. Da gibt es übrigens viele psychologische Untersuchungen. Das Phänomen heißt Better-than-Average-Effekt. Menschen schätzen sich bei vielen positiven Eigenschaften als überdurchschnittlich ein, obwohl es mathematisch natürlich nicht für die Mehrheit möglich ist. Sie glauben also zum Beispiel, sie seien bessere Autofahrer als der Durchschnitt.
Das wiederum würde ich jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen.
Und auch was Intelligenz betrifft, ist es so, dass die Menschen ihre Intelligenz im Schnitt deutlich höher einschätzen, als sie tatsächlich ist. Wie verhält sich's mit deinen anderen Fähigkeiten? Beim Autofahren hast du schon mal gesagt, da hältst du dich für nicht besser als der Durchschnitt. Was ich übrigens auch bestätigen kann.
Boah, ich nehme dich nicht mehr mit in meinem Auto. Das hatte ich, glaube ich, irgendwie in einer anderen Folge des Podcasts schon mal gesagt.
Vielleicht wäre das gut für meine Sicherheit.
Was andere Fähigkeiten betrifft, hängt es natürlich stark davon ab, um welche Fähigkeit es geht. Ja, ich bin sicherlich leicht chaotischer als der Durchschnitt, dafür aber auch kreativer. Oder ich kann ganz gut Skifahren, spiele aber schlechter Tennis als Freundin von mir, die ähnlich lange spielen wie ich. Also ich finde, das kann man so generell nicht sagen.
Ja, und durch diese Antwort zeigst du eigentlich schon, dass du wenig psychopathisch bist in diesem Punkt, weil du differenzierst. Das eine kann ich besser als das andere. Typisch für einen echten Psychopathen wäre die Aussage, die Polizisten sind dumm, die finden mich nie oder der Richter hat einfach nicht begriffen, was Sache war oder eigentlich hätte ich Millionär werden können, die anderen haben mich aber ausgebremst, also so ein völlig übersteigertes Selbstwertgefühl, was nichts mit einem gesunden Selbstbewusstsein zu tun hat. Also halten wir fest, zu einem übersteigerten Selbstwertgefühl, wie für Psychopathen typisch, neigst du nicht. Also somit gebe ich dir jetzt mal 0 Punkte.
Boah, Glück gehabt.
Aber echt. Und freu dich nicht zu früh. Es kann durchaus sein, dass du in der nächsten oder in anderen Kategorien jetzt dann doch noch Punkte sammelst.
Psychopathie-Merkmal 3. Ständiges Bedürfnis nach Stimulation.
Würdest du die Sätze unterschreiben? Mir wird schnell langweilig, monotone Aktivitäten sind nichts für mich, deshalb brauche ich viel Abwechslung und Action.
Also ehrlich gesagt, ja. Also für mich war der totale Horror mal ein Fanjob in einer Maschinenbaufabrik, wo ich den ganzen Tag 12-stellige Fehlercodes in den Rechner eingeben musste. Ich habe echt gedacht, ich drehe durch vor Langeweile, habe aber gemerkt, andere finden das gar nicht so schlimm. Deshalb habe ich mir ja auch einen Job gesucht, der viel Abwechslung bietet und bin Journalistin geworden.
Neigst du dann dazu auch mal gerne was Riskanteres zu machen, zum Beispiel beim Sport oder beim Autofahren?
What? Du weißt doch, wie ich Auto fahre. Ich hatte
eben, deswegen.
Nein, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mich nicht für eine überdurchschnittlich gute Autofahrerin halte, aber ich rase bestimmt nicht. Ganz im Gegenteil, ich hasse es, wenn ich Beifahrerin bin und jemand aggressiv fährt, also klares Nein. Und irgendwie Bungee-Jumping oder sowas wäre sicherlich auch das Letzte, was ich machen würde. Da wäre ich viel zu feige. Nein, ich gehe weder beim Autofahren noch beim Sport unnötige Risiken ein.
Wenn wir jetzt so an klinische Psychopathen denken, für die wäre es typisch ein übermäßiges Bedürfnis nach neuartigen, aufregenden Stimulationen zu haben. Also so ein Leben auf der Überholspur zu führen, am Limit zu leben, immer da sein zu wollen, wo was los ist. Und ich kenne dich ja auch, wenn du vielleicht nicht Bungee-Jumping machen würdest oder mit dem Auto rast, du bist ja schon jemand, der ständig was Neues ausprobiert oder dabei ist, wo was los ist. Also so zwei Punkte im Sinne von trifft teilweise auf mich zu, ab und zu verhalte ich mich so. Das kann man dir schon geben, denke ich.
Ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis.
Psychopathie-Merkmal 4. Pathologisches Lügen.
Bist du der Meinung, grundsätzlich ist es besser, seine wahren Ansichten für sich zu behalten?
Nein, also ganz bestimmt nicht. Wobei ich nicht finde, dass man immer schonungslos sagen muss, was man denkt.
Wo würdest du es dann zum Beispiel nicht sagen?
Ja, ich würde zum Beispiel nicht ungefragt einer Freundin sagen, das Kleid steht dir überhaupt nicht.
Aber wenn sie dich fragen würde, würdest du da schon was sagen?
Ja, allerdings würde ich das vermutlich nicht so hart formulieren. Also zum Beispiel eher sagen, ich finde, es gibt Sachen, die stehen dir besser.
Sehr diplomatisch.
Ja.
Aber lass mich da nochmal ein wenig nachhaken. Würdest du lieber lügen, als dich vor anderen bloßzustellen? Oder macht es dir sogar Spaß, Lügengeschichten zu erzählen und somit andere in die Irre zu führen?
Also vielleicht am 1. April, aber sonst nicht. Und in der Regel gebe ich es auch zu, wenn ich was falsch gemacht habe und lüge da nicht rum, um besser dazustehen, auch wenn es vielleicht manchmal peinlich ist. Und falls du es genau wissen willst, ich lüge auch nicht überproportional häufig. Es gab ja mal die Behauptung, dass Menschen 200 Mal pro Tag lügen. Ich hatte mal einen Lügenforscher als Studiogast und der hat ganz klar gesagt, dass man in der Forschung inzwischen davon ausgeht, dass das nicht stimmt, sondern dass Erwachsene 1 bis 2 Mal pro Tag lügen und da lege ich sicherlich nicht drüber.
Und da bist du dir sicher?
Ja.
Ich hatte nicht gefragt, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Bei Psychopathen geht es um pathologisches Lügen, also um andere zu täuschen. Viele Psychopathen sind sogar stolz darauf, dass sie das richtig gut können und halten diejenigen, die auf die Lügen hereinfallen, für blöd. Und sie schämen sich auch nicht, wenn sie beim Lügen ertappt werden, sondern versuchen dann einfach die Fakten so umzuinterpretieren, dass sie scheinbar mit dem übereinstimmen, was sie zuvor gesagt haben. Du kriegst also hier ganz klar 0 Punkte. Mal schauen, was du zur nächsten Kategorie sagst.
Psychopathie-Merkmal 5. Manipulatives Verhalten.
Würdest du von dir selbst sagen, dass es dir gut gelingt, andere geschickt herauszufordern und sie dazu zu bringen, dass sie machen, was du möchtest? Und dass du von dieser Fähigkeit auch Gebrauch machst?
Tja, manchmal schon, ne?
Ja, in Bezug auf was?
Ja, was eben so Alltagssachen betrifft. Ja,
und dann nimm mal ein Beispiel.
Zum Beispiel, als es darum ging, ob wir uns einen neuen Hund holen. Mein Mann wollte eigentlich nicht, ich unbedingt. Und da habe ich ihm immer Fotos von armen Tierschutzhunden mit ganz traurigen Augen gezeigt, bis er einfach nicht mehr Nein sagen konnte.
Klingt ja jetzt schon ein bisschen manipulativ und psychopathisch. Und wenn du jetzt in der Machtposition bist, sorgst du dann dafür, dass alles nach deinen Wünschen läuft, zur Not mit Drohungen?
Schwer zu sagen, ich bin ja in keiner Machtposition.
Nee, das bist du ja schon. Es geht ja nicht nur um berufliche Sachen, sondern zum Beispiel auch als Mutter deinen Kindern gegenüber.
Puh, die sind jetzt natürlich aber schon groß. Aber ja, ganz ehrlich, also ich finde das jetzt nicht toll, aber ab und zu habe ich in der Vergangenheit natürlich auch mal gedroht.
Und in welchen Situationen?
Naja, so typische Drohungen wie, wenn du das Zimmer nicht aufräumst oder die Hausaufgaben nicht machst, dann gehen wir gleich kein Eis essen. Also solche Sachen eben, aber irgendwie finde ich das normal.
Da hast du dich doch eher selber bestraft, weil du liebst doch Eis.
Ja, ich bin dann heimlich gegangen.
Ja, sind wir schon wieder dabei. Aber jetzt mal im Ernst. Psychopathen finden ihr Verhalten ja auch normal, aber um dich zu beruhigen, bei wirklich klinisch auffälligen Psychopathen wird es eher um betrügerisch manipulatives Verhalten gehen. Also zum Beispiel würden sie gezielt Schwächen anderer ausnutzen, sie zu ihrem Vorteil dann verwenden oder Versprechen machen, die dann nie eingehalten werden. Die würden es sogar eher als positiv bewerten, weil ihre Welt besteht eben aus Gewinnern und Verlierern und sie gehören halt zu den Gewinnern, koste es, was es wolle.
Also betrügerisch manipulativ bin ich sicher nicht und nutze auch nicht die Schwächen anderer aus.
Nee, so kenne ich dich auch überhaupt nicht. Aber da du ja selbst zugegeben hast, dass du geschickt darin bist, andere dazu zu bringen, was du möchtest, kriegst du schon 2 Punkte. Und wenn ich mir jetzt noch überlege, wie du mich dazu überredet hast, mit dir den Podcast hier zu machen, bist du da schon ziemlich geschickt.
Oh, das war nur zu deinem Besten.
Ja, klar. Wir machen besser mal weiter mit der nächsten Kategorie.
Psychopathie-Merkmal 6. Fehlen von Schuldgefühlen.
Würdest du folgende Aussagen bejahen? Wenn ich etwas getan habe, was anderen nicht gefällt oder ihnen sogar schadet, dann interessieren mich die Gefühle der Betroffenen eher nicht. Man kommt im Leben nicht voran, wenn man ständig sein Gewissen belastet. Reue und Scham sind mir fremd.
Nein, also davon würde ich wirklich gar nichts bejahen. Natürlich empfinde ich Reue, wenn ich etwas falsch gemacht habe und anderen damit sogar noch schade.
Das wäre für einen Psychopathen alles andere als klar. Der würde im Gespräch zum Beispiel immer versuchen, die Schuld bei anderen zu sehen, sich als Opfer der Umstände zu schildern. Also zum Beispiel, wenn er in eine Schlägerei gerät, immer zu behaupten, der andere hätte provoziert oder das Vergewaltigungsopfer ist selber schuld, es hat den kurzen Rock an.
Boah,
und solche
sowas
Begründungen.
Finde ich ja total übel, ja.
Also 0 Punkte in dieser Kategorie für dich. Kommen wir zum nächsten Punkt.
Psychopathie-Merkmal 7. Oberflächliche Gefühle.
Würdest du sagen, dass Gefühle in manchen Bereichen, wie etwa dem Arbeitsleben, nichts zu suchen haben und dass man im Leben weiterkommt, wenn man ohne Emotionen auskommt?
Nee, ich finde das sogar, dass Emotionen wichtig sind, auch im Arbeitsleben.
Und würdest du auch nicht der Behauptung zustimmen, es gefällt mir, dass ich weniger schreckhaft und zimperlich bin als andere, aber dafür cooler und härter?
Nö, weil ich es einfach auch überhaupt nicht bin.
Und das wäre bei Psychopathen, die diese Persönlichkeitsmerkmale haben, eben anders. Die würden zwar in einem Interview im Zweifel von sich behaupten, dass sie natürlich Emotionen haben, weil sie wissen, dass man das von ihnen erwartet. Aber wenn man das dann mit dem realen Verhalten abgleicht, kann es halt sein, dass sie das nur behaupten, aber eben nicht zeigen. Als Beispiel die Aussage, ich liebe meine Kinder, aber derjenige hat halt keinen Kontakt zu ihnen. Oder wenn der angebliche Freund schwer krank ist, ihn zu bemitleiden, aber ihn nicht im Krankenhaus zu besuchen. Ja, also von starken Emotionen zu berichten, aber sein Verhalten nicht dementsprechend anzupassen, zeigt schließlich auch, wie oberflächlich die Gefühlswelt eines Psychopathen ist. Das sehe ich bei dir gar nicht, also kriegst du 0 Punkte in dieser Kategorie.
Puh.
Psychopathie-Merkmal 8. Fehlendes Einfühlungsvermögen.
Wie stehst du zu der folgenden Aussage? Mitgefühl oder gar Mitleid ist nicht so meine Sache. Zwar kann ich mir denken, was in den anderen vorgeht, aber das interessiert mich nur dann, wenn ich für mich darin Vorteile sehe. Manchmal empfinde ich sogar Schadenfreude, wenn ich sehe, dass anderen etwas zustößt.
Nee, also auf gar keinen Fall. Das ist ja schrecklich. Und ich bin jemand, der, glaube ich, sehr mitleidet, wenn es jemandem schlecht geht. Ich heule sogar schon bei Zeichentrickfilmen im Kino aus Mitleid mit der betreffenden Figur, wenn was Schlimmes passiert.
Da bin ich absolut draußen und bin da auch wahrscheinlich psychopathischer als du. Also Mitleid ist etwas, was Psychopathen völlig fremd ist. Sie haben letztlich kein Verständnis für Schmerz anderer oder dafür, wenn es jemand wirklich schlecht geht. Es sei denn, es sind sie selbst, dann haben sie natürlich viel Mitleid mit sich selbst. Also eine ausgesprochene geringe Empfindungsfähigkeit. Da würde ich sagen, bekommst du bei mir mit Sicherheit 0 Punkte.
Psychopathie-Merkmal 9. Parasitärer Lebensstil.
Denkst du, es wäre dumm, sich immer genau an die Regeln zu halten? Nimmst du dir, was du kriegen kannst? Übst du dazu auch notfalls Druck aus? Und ob andere was fair finden, kümmert dich eigentlich überhaupt nicht. Weil du denkst, wenn sie so geschickt wären wie ich, würden sie es genauso machen.
Nee, das klingt ja echt fies.
Ja, aber das wäre was Typisches für Psychopathen mit eben diesen Persönlichkeitsmerkmalen. Sie nehmen, was sie kriegen können, ohne Rücksicht auf andere. Also typisch für Psychopathen wäre ein parasitärer Lebenswandel.
Also mein parasitärer Lebenswandel, wie du das so schön nennst, beschränkt sich höchstens darauf, dass ich mir von dir immer mal wieder einen Spülmaschinentabs klaue, weil ich selbst keinen eingekauft habe.
Siehste?
Aber da fällt mir ein, kann es sein, dass du mein Waschmittel einfach heimlich benutzt. Das ist nämlich plötzlich leer.
Ja, man muss nehmen, was man kriegen kann, wenn du schon meine Spülmaschinen kaufst.
Ja, siehste, aber ich frag wenigstens.
Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Es geht eher um ein durchgängiges Verhaltensmuster, wie es für Psychopathen typisch wäre. Also zum Beispiel jemand, der seine Freunde anpumpt, aber nie das Geld zurückbezahlt oder jemand, der Schulden macht und andere dafür aufkommen lässt. In dieser Kategorie kriegst du auch wieder eindeutig 0 Punkte.
Psychopathie-Merkmal 10. Mangelnde Verhaltenskontrolle.
Fällt es dir schwer, dich im Griff zu haben, wenn dich jemand angreift oder beleidigt? Muss der sich dann in Acht nehmen vor dir oder deeskalierst du eher?
Also, ich kann schon wütend werden, wenn mich was richtig ärgert, aber besonders leicht glaube ich nicht. Und die Beherrschung verlieren oder zum Beispiel jemanden schlagen, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
Und was mit Warten? Fällt dir das schwer? Also willst du lieber alles und das möglichst gleich?
Du meinst wie bei diesem berühmten Marshmallow-Experiment, wo Kinder einen Marshmallow bekommen und die Wahl hatten, sofort essen oder 15 Minuten warten, um einen zweiten zu bekommen. Und wo man dann, wenn man sich die Kinder als spätere Erwachsene angeschaut hat, gesehen hat, wer als Kind mehr Selbstkontrolle hatte und warten konnte, war später beruflich erfolgreicher und lebte gesünder.
Wobei sich vor einigen Jahren gezeigt hat, dass diese Schlussfolgerungen ein wenig voreilig waren, weil andere Faktoren eine viel größere Rolle spielen. Zum Beispiel der späte Erfolg hängt viel stärker vom Einkommen und dem Bildungsstand der Eltern ab, als von der Willenskraft des Vierjährigen. Und gerade für ein Kind, das aus instabilen Verhältnissen kommt, kann es ja auch rational und logisch sein, den Marshmallow sofort zu essen, weil es vielleicht gelernt hat, dass Versprechen von den Eltern selten gehalten werden und ohnehin gilt, auch ein Kind, das das Marshmallow sofort isst, kann als Erwachsener trotzdem noch sehr erfolgreich und diszipliniert werden.
Also ich hätte als Vierjährige den Marshmallow wahrscheinlich sofort gegessen.
Das glaube ich.
Und hatte mich trotzdem für einigermaßen diszipliniert. Ja, vielleicht nicht, was Essen betrifft.
Das sehe ich genauso. Also du kriegst in dieser Kategorie auf jeden Fall auch 0 Punkte. Das waren jetzt Fragen zu dem Bereich schwache Verhaltenskontrolle. Auch natürlich eine Kategorie, die bei der Beurteilung von Psychopathie abgefragt wird. Im forensischen Bereich werden Gutachter zum Beispiel alarmiert, wenn jemand zu unverhältnismäßigen Reaktionen neigt, wo die Intensität der Reaktion überhaupt nicht zum Auslöser passt. Zum Beispiel, wenn jemand immer wieder in Prügeleien gerät oder durch tätliche Angriffe oder verbale Bedrohungen auffällt.
Psychopathie-Merkmal 11. Promiskuität.
Jetzt wird's spannend. Magst du Sex mit wechselnden Partnern, gerne auch One-Night-Stands und spielen für dich Emotionalität beim Sex nicht so eine wirkliche Rolle? Hast du vielleicht sogar besonderes Vergnügen an Sex ohne Gefühle und mit Fremden?
Also,
harte Fragen, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch so sehen. Also A, würde ich das an dieser Stelle nie zugeben, wenn dem so wäre. Und B, nein, auf keinen Fall.
Also dann würde ich sagen, fragwürdige 0 Punkte, weil keine Aussage.
Ja, komm schon, du würdest es auch nicht in der Öffentlichkeit zugeben, wenn das so wäre, oder?
Auf gar keinen Fall. Aber die Frage aus dem Selbsttest von Schuler und Schwarzinger ist absolut berechtigt und dieses Thema wird auch im PCLR-Test bei Kriminellen abgefragt, bei dem man den Verdacht hat, es könne sich um Psychopathen handeln. Eine Eigenschaft von Psychopathen wäre ein sehr sprunghaftes Sexualleben, zum Beispiel viele One-Night-Stands, von denen sie im Zweifel noch nicht mal mehr den Namen wissen.
Ja, das ist bei mir definitiv nicht der Fall.
Psychopathie-Merkmal 12. Frühe Verhaltensauffälligkeiten.
Bist du in jungen Jahren mit Eltern, Lehrern oder anderen Autoritätspersonen immer wieder aneinander geraten? Hast du die Schule geschwänzt oder betrogen und früher als andere mit Alkohol und Drogen Erfahrungen gemacht?
Und wenn du von jungen Jahren sprichst, bis zu welchem Alter meinst du jetzt?
Naja, so bis 12 etwa.
Nee, überhaupt nicht. Ich war bis zum Alter von 12 ganz bestimmt eine super brave und angepasste Schülerin.
Und wenn du was ausgefressen hast, warst du dann eher jemand, der Angst hatte, erwischt zu werden oder eben nicht?
Ja, ich hatte super Angst, erwischt zu werden. Schon beim Spicken in der Schule oder wenn man aus irgendwelchen Gründen schwarz gefahren ist mit der Bahn. Also das ist echt nichts für mich. Ich habe da ein wirklich schwaches Nervenkostüm.
Also definitiv wieder 0 Punkte. Psychopathen zeigen oft frühe Verhaltensauffälligkeiten, wiederholtes Lügen und Täuschen ohne erkennbaren Grund, Stehlen oder Einbrüche bereits im Kindesalter, Grausamkeiten gegenüber Tieren oder Delikte wie Brandstiftung, sie fallen durch Schuleschwänzen auf, geraten immer wieder mit Autoritätspersonen und oft auch schon früh mit der Polizei in Konflikt. Und da geht es auch nicht um einmalige Delikte, sondern um wiederholte, die deutlich ausgeprägter sind als bei Gleichaltrigen. Da zieht man schon früh ein Muster von Rücksichtslosigkeit und Regelmissachtung.
Heißt es also, wenn man schon in so frühem Alter diese Verhaltensauffälligkeiten beobachten kann, dass es eine genetische Veranlagung für Psychopathie gibt?
Ja, du weißt ja, dass ich da immer so ein bisschen sensibel bin. Es gibt wohl Zwillingsstudien, das weiß man. Da ist eine genetische Veranlagung nachgewiesen. Die liegt so um die 52%, obwohl ich da ja immer kritisch bin mit solchen Prozentangaben. Aber sie scheint wohl schon definitiv eine Rolle zu spielen, diese Veranlagung. Da hast du aber auch, das hast du auch bei anderen Persönlichkeitseigenschaften wie extrovertiert oder introvertiert oder Gewissenhaftigkeit und ähnliches. Also wir wissen das nicht so genau. Umwelt spielt auch immer eine Rolle und zum Beispiel Vernachlässigung, Misshandlung in der Kindheit, inkonsistente oder sehr harte Erziehung, Gewalt in der Familie, das alles spielt natürlich auch eine Rolle. Und um das nochmal klar zu machen, viele Kinder mit aggressivem oder impulsivem Verhalten entwickeln sich auch völlig unauffällig. Kritisch wird es erst, wenn Aggressivität mit emotionaler Kälte und geringer Reue, sprich geringer Empathie, auch gekoppelt ist.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine spätere Straffälligkeit sicherlich.
Ja, und die kann dann eben massiv ausgeprägt sein. Es ist so, dass 5% der jugendlichen Extremtäter für rund 50% aller schweren Jugendstraftaten verantwortlich sind. Und den höchsten Anteil daran haben Jugendliche, die schon in sehr jungem Alter auffällig geworden sind. Aber lass uns mal wieder wegkommen von kriminellen Psychopathen zu unserem Psychopathietest.
Psychopathie-Merkmal 13. Fehlen realistischer, langfristiger Ziele.
Lebst du lieber spontan in den Tag hinein, als langfristig Pläne zu machen und dir Ziele zu setzen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin schon ein Mensch, der sich Ziele setzt und eher langfristig denkt. Ich fände ein bisschen mehr in den Tag reinleben gar nicht so schlecht.
Denkst du, es ist besser, sich heute zu nehmen, was das Leben bietet, als zu verzichten und lange zu warten?
Na, das klingt jetzt etwas extrem, so wie du das formulierst. Im Prinzip denke ich schon, dass man Dinge, die einem wirklich wichtig sind, auch machen sollte, ohne sie immer auf eine unbekannte Zukunft zu verschieben.
Ja, da hast du sicherlich recht, aber das ist nicht das, was ich mit der Frage gemeint habe. Es geht eher darum, handelst du nur spontan oder denkst du auch längerfristig? Psychopathen neigen dazu, bei Entscheidungen an ihren unmittelbaren Vorteil zu denken, ohne sich zu fragen, welche Konsequenzen diese Entscheidung zum Beispiel in 5 oder 10 Jahren hat. Und entweder in den Tag reinzuleben oder, wenn sie befragt werden, völlig unrealistische Ziele zu nennen, wie zum Beispiel, ich will Hirnchirurg werden, aber ohne irgendeine Qualifikation dafür zu besitzen. Viele sind außerordentlich sprunghaft. Heute Unternehmer, morgen Auswanderer, übermorgen Profisportler, sowas zum Beispiel. Von daher bekommst du von mir in diesem Bereich definitiv 0 Punkte.
Langsam wird's langweilig, ne?
Ja, langsam wird es wirklich langweilig. Solltest mal wieder ein bisschen was aufs Tablett bringen.
Liegt an deinen Fragen.
Kommen wir mal zum nächsten Bereich, Punkt 14. Ah, das war eine Schuldzuweisung. Das muss ich gleich mal mit berücksichtigen.
Bonuspunkt.
Bonuspunkt. Ein Bonuspunkt für Katja.
Psychopathie-Merkmal 14. Impulsivität.
Würdest du das für dich unterschreiben? Öfter bricht es aus mir heraus und dann nehme ich wenig Rücksicht auf andere oder auf Vorschriften. Oft rede ich, bevor ich nachdenke, und stoße dann anderen vor den Kopf. Ich neige zu Wutausbrüchen und kann mich dann nur schwer beherrschen.
Nee, also da finde ich mich überhaupt nicht wieder.
Ich dich jetzt auch nicht. Also ich habe dich noch nie erlebt, dass du dich irgendwie schwer beherrschen konntest. Also doch wieder 0 Punkte. Letztlich ging es hier um die Frage, wie impulsiv du bist. Das hat dann nichts mit Spontanität zu tun, sondern wenn wir jetzt auf einen Psychopathen schauen, geht es zum Beispiel um ein chronisches Muster, das sich abzeichnet. Warnzeichen wären, wenn jemand immer wieder große Geldbeträge spontan raushaut, sich auf riskante Geschäfte einlässt, weil sie gerade gut klingen, Projekte beginnt und sie immer wieder schnell aufgibt. Und, das wäre dann emotionale Impulsivität, zu sehr plötzlichen Gefühlsausbrüchen, vor allem aggressiven Reaktionen neigt.
Heißt es denn, dass kriminelle Psychopathen Straftaten eher spontan und unüberlegt begehen?
Nicht unbedingt. Das hängt auch von anderen Faktoren ab, unter anderem von ihrer Intelligenz. Es gibt durchaus Psychopathen, die Straftaten lange planen. Aber auch diese Gruppe kann in anderen Lebensbereichen sehr impulsiv sein. Etwa in Beziehungen oder beim Geld ausgeben. Und die Impulsivität ist ja auch nur ein Faktor unter vielen, der bei der Beurteilung von Psychopathie herangezogen wird. Dann kommen wir mal zum nächsten Faktor und damit zum Fragekomplex.
Psychopathie-Merkmal 15. Fehlende Verantwortungsübernahme.
Wenn dir ein Missgeschick passiert, würdest du sagen, es ist keineswegs ausgemacht, dass dich die Schuld dafür trifft? Suchst du im Gegenteil eher die Schuld bei anderen oder wirst du sauer, wenn dir jemand die Verantwortung für einen Schaden oder Fehler zuschreiben möchte?
Das kommt natürlich ganz drauf an, ne? Also wenn ich mich tatsächlich unschuldig fühle, bin ich natürlich sauer, wenn mir jemand die Schuld für etwas zuschieben möchte, was ich nicht getan habe. Das ging vermutlich jedem so.
Klar, aber hier geht es ja letztendlich um Verantwortungsübernahme. Also gemeint ist letztlich, kannst du eigene Fehler eingestehen und die Verantwortung dafür übernehmen?
Ja, das würde ich jetzt schon so sehen.
Ja, typisch für Psychopathen wäre, dass sie eben keine Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Das kann sogar, wenn wir jetzt mal wieder an kriminelle Psychopathen denken, für einen Täter zutreffen, der seine Tat zugibt. Der würde dann zum Beispiel sagen, ich habe das zwar getan, aber meine Freunde haben mich da reingezogen. Oder wenn er jemand beklaut hat, wenn das Geld gerechter verteilt wäre, hätte ich das nicht machen müssen. Also angenommen, jemand hat seinen Geschäftspartner betrogen, dann würde jemand ohne diese psychopathischen Merkmale sagen, das war falsch von mir und ich trage dafür die Verantwortung. Jemand mit diesen Merkmalen würde sagen, selbst schuld, er war dumm genug, darauf hereinzufallen.
Also es geht bei dieser Kategorie weniger darum, wie jemand sich verhält, denn jeder kann ja was falsch machen im Leben, als wie er sein Verhalten erklärt, wenn ich dich richtig verstehe.
Genauso ist es. Und während es hier eben darum ging, ob du Verantwortung für dein eigenes Handeln übernimmst, geht es beim nächsten Punkt ums Thema Verantwortungslosigkeit.
Psychopathie-Merkmal 16. Verantwortungslosigkeit.
Hierzu gibt es in einem Selbsttest, den wir heute nutzen, folgendes Statement zur Selbsteinschätzung. Wenn ich etwas tue, das mir wichtig ist oder Spaß macht, dann kümmere ich mich normalerweise nicht um Regeln oder darum, ob das andere schadet. Ich passe auf, dass mir nichts passiert und das soll jeder andere für sich auch tun. Wie siehst du das für dich?
Das erinnert mich irgendwie an den blöden Spruch, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Ja. Nee, da finde ich mich ebenfalls überhaupt nicht wieder. Hast du mal Beispiele dafür, wie so ein Verhalten sich konkret manifestieren würde?
Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand Geld fürs eigene Vergnügen ausgibt, auch wenn er eigentlich noch Verpflichtungen zu begleichen hat. Zum Beispiel Unterhalt für die Kinder zu zahlen hat. Oder im Alltag Termine und Absprachen ständig ignoriert. Das wären typische Verhaltensweisen von Psychopathen.
Nee, da würde ich mir wirklich selbst 0 Punkte geben.
Dann kommen wir zum zweitletzten Punkt unseres Tests.
Psychopathie-Merkmal 17. Viele kurzfristige Beziehungen.
Würdest du sagen, langfristige Beziehungen sind so gar nicht meine Sache? Meistens langweilen mich andere Menschen nach kurzer Zeit. Oder es stellt sich bei Partner und Bekanntschaften heraus, dass wir doch nicht so zusammenpassen. Dann suche ich nach was Besserem.
Nee, natürlich nicht. Ich bin seit Ewigkeiten in einer Beziehung. Aber das mit der Langeweile hatten wir doch vorhin schon bei Punkt 3.
Ja, bei Punkt 3 geht es aber eher um Bedürfnis nach ständiger Stimulation und Neigung zu Langeweile, also um das innere Erleben. Hier geht es eher um ein typisches Verhaltensmuster. Wenn du jemanden hast, der immer wieder schnell neue Beziehungen beginnt, gleich mit dem Partner zusammenzieht, gerne direkt mit Heiratsplänen und dann wenige Wochen später die Beziehung schon beendet und das Muster wiederholt sich. Das wäre zum Beispiel typisch für einen Psychopathen. Am Anfang käme dann zum Beispiel so das Lovebombing, also viel zu schnell Sätze wie du bist die Liebe meines Lebens, aber sobald die Beziehung Verpflichtungen mit sich bringt oder Kritik geäußert wird, beendet der Psychopath die ganz schnell. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall auch 0 Punkte. Langjährige Partnerschaft, Kinder, keine wechselnden, schnellen Partner, da bist du mit 0 Punkten wirklich zu Recht gut bedient.
Das will ich mal hoffen.
Lass uns mal zum letzten Punkt kommen.
Psychopathie-Merkmal 18. Jugenddelinquenz.
Bist du als Jugendliche öfters mit dem Gesetz in Konflikt geraten? War es für dich und deine Freunde nichts Ungewöhnliches, sich durch Regelbrüche wie zum Beispiel Diebstähle ein schöneres Leben zu machen und dabei einen Kick zu erleben?
Nee, natürlich nicht.
Kriegst du da auch 0 Punkte.
Okay, wenn das jetzt der letzte Punkt dieses Tests war, dann habe ich jetzt insgesamt, wenn ich richtig mitgezählt habe, 6 Punkte bekommen.
Und damit wärst du tatsächlich in der niedrigsten Kategorie gelandet, die es bei dem Selbsttest von Schuler und Schwarzinger gibt. 0 bis 10 Punkte, keinerlei Anzeichen für Psychopathie, was dein zwischenmenschliches Verhalten als auch deine Risikobereitschaft und Anregungssuche angeht, bist du absolut unproblematisch, wenn du immer ehrlich geantwortet hast.
Habe ich natürlich. Oder ich bin so langweilig, dass mich keiner mehr auf eine Party einlädt.
Das hast du jetzt gesagt. Wir haben die Auswertung des Selbsttests nach Schuler ebenfalls in die Shownotes mit aufgenommen. Da kann jeder für sich nochmal nachlesen, was die eigene Punktzahl aussagt.
Jetzt haben sich die beiden Psychologieprofessoren zwar nicht, was die Testfragen betrifft, aber was die 18 Aspekte betrifft, an den PCLR-Test nach Robert Hare, mit dem auch Gefängnisinsassen getestet werden, angelehnt. Du hast aber vorhin gesagt, dass der 20 Aspekte hat.
Ja, das sind aber Aspekte, die bei Menschen, die zwar psychopathische Züge zeigen, aber nicht kriminell werden, eigentlich keine Rolle spielen.
Also diese letzten beiden. Ne?
Mhm.
Und die wären?
Einmal die Frage, ob derjenige gegen eine bedingte Entlassung verstoßen hat.
Okay, das ist jetzt echtes Polizistendeutsch. Was ist das bitte, bedingte Entlassung?
Ist einfach nur Verstoß gegen Bewährungsauflagen oder versuchte Flucht aus dem Gefängnis.
Okay.
Und dann geht es ja noch um das Thema kriminelle Vielseitigkeit.
Okay, was wäre darunter zu verstehen?
Dass man sehr unterschiedliche Straftaten begeht, also Diebstahl, Raub und Erpressung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Behinderung der Justiz, Betrug, schwerwiegende Verkehrsdelikte, also all diese unterschiedlichen Arten von Delikten. Und wenn du da 6 oder mehr Arten von Delikten begangen hast, bekämst du beim PCLR-Test 2, bei 4 oder 5 einen und bei 3 oder weniger Arten von Delikten 0 Punkte.
Heißt im Klartext, wenn ich 3 Menschen umbringe, bekomme ich trotzdem 0 Punkte, weil es dieselbe Art von Delikt ist.
Ja, da geht es nämlich eher um die Unterschiedlichkeit der Delikte und nicht um die Tatschwere. Da muss man aber dazu sagen, wenn du jetzt ein Dreifachmörder wärst, wäre es schon sehr außergewöhnlich, wenn du nicht gleichzeitig noch andere Delikte oder Vordelikte wie Hausfriedensbruch oder Vergewaltigung aufzuweisen hättest.
Okay, dann lass uns nochmal auf die funktionalen Psychopathen schauen, also auf die, die nicht im Gefängnis sind, sondern mitten unter uns leben. Wo trifft man die am häufigsten?
Ja, das kann man sich ja von den Eigenschaften, über die wir gerade gesprochen haben, fast schon ableiten. Sie kommen zum Beispiel in großen Städten häufiger vor, weil das Leben in der Stadt in der Regel abwechslungsreicher ist und ihnen mehr Anregung bietet, weil ein Psychopath wird relativ schnell langweilig. Und sie haben ein überzogenes Ego, finden sich selbst ganz toll und sind daher auch in den Medienberufen schon häufiger überrepräsentativ zu finden.
Wie du, glaube ich, in jeder Podcast-Folge betonst.
Ja.
Aber vermutlich sind sie eher vor der Kamera zu finden als dahinter, oder?
Nicht ausschließlich, aber eher ja.
Und dass die in Medienberufen vorkommen, das behauptest du nicht nur, um mich zu ärgern, sondern dafür gibt es auch Beweise.
Ja, auf jeden Fall. Ohne Empirie behaupte ich hier gar nichts. Und es wurde in verschiedenen Berufsgruppen tatsächlich Testreihen erhoben, wobei da meist nicht der vollständige PCLR-Test verwendet wurde, so wie wir ihn jetzt gerade kennengelernt haben, sondern Fragebögen für nicht-kriminelle Stichproben. Und da kommt man zum Beispiel feststellen, dass sich in bestimmten Bereichen Leute mit psychopathischen Persönlichkeitszügen häufiger finden. Etwa bei Vorstandsvorsitzenden von großen Konzernen, Rechtsanwälte, Finanzdienstleister. Das heißt aber nicht, dass diese Berufe voller Psychopathen sind, sondern einfach, dass offensichtlich bestimmte Eigenschaften, die jetzt typisch für Psychopathen sind, wie extreme Selbstsicherheit oder Risikobereitschaft, Psychopathen in bestimmten Berufen Vorteile bringen können. Weshalb man sie dort dann auch häufiger findet eben. Nimm mal den Beruf des Chirurgen. Wenn du da gut sein willst, dann musst du unter Stress und Zeitdruck gut funktionieren und jede Art von Emotion und persönlicher Anteilnahme, die musst du ja ausblenden, um gut arbeiten zu können.
Hausarzt wirst du ja vermutlich weniger, wenn du psychopathisch veranlagt bist.
Tendenziell weniger, aber es gibt es sicherlich auch. Pilot, ne, da musst du extrem stressresistent sein und Gefühle ausblenden können. Was die Studiengänge betrifft, findest du zum Beispiel auch höhere Psychopathiewerte bei Wirtschaftsstudenten als bei Psychologiestudenten.
Da hast du ja Glück gehabt, ne?
Auf jeden Fall.
Und ich auch. Ich wollte ungern mit einem Psychopathen in einem Haus leben. Apropos, hast du schon mal selbst den Psychopathentest gemacht?
Ja, die Ergebnisse verrate ich aber nicht. Ich will ja noch eine Weile zur Miete bei dir im Haus wohnen.
Du hast schon deshalb gute Karten, dass du bleiben darfst, weil ich den Podcast sonst ja nicht Tür an Tür mit einem Profiler nennen kann. Ich habe mal gehört übrigens, dass man im Hirnscan sehen kann, ob jemand ein Psychopath ist oder nicht. Was ist da dran?
Das wäre natürlich schön, ne? Da würden viele forensische Psychiater sich viel Arbeit ersparen. Ein bisschen Wahrheit steckt schon dahinter. Also Fakt ist, man kann in Gehirnscans bestimmte Dinge sehen. Es gibt aber keinen einzigen bestimmten Hirnbereich, sondern immer nur ein Zusammenspiel verschiedener Regionen, die oftmals anders arbeiten als bei den meisten Menschen. Ja, zum Beispiel die Amygdala, das ist der mandelförmige Kern tief im Hirn, wo Emotionen unter anderem verarbeitet werden. Und wenn du Menschen grausame oder furchteinflößende Bilder zeigst, dann kannst du in dem Hirnscan eben sehen, dass diese Bereiche dann aktiviert werden.
Okay, die leuchten dann quasi auf, ne?
Genau. Und bei Menschen mit ausgeprägten psychopathischen Eigenschaften zeigt er eben oft weniger Aktivität.
Finde ich super spannend.
Mhm. Aber ganz wichtig, das sind Durchschnittsbefunde. Man kann im Scan also nicht einfach einen Psychopathen erkennen. Und wenn jemand diese Besonderheiten aufweist, heißt es noch lange nicht, dass er eben kriminell werden muss. Das musste übrigens ausgerechnet James Fallon feststellen. Das war der Hirnforscher, dem als erstes eine Häufung dieser Besonderheiten im Hirn aufgefallen ist. Und das bei Serienmördern. Und der dann sein eigenes Hirn gescannt hat und dann auch feststellen musste, sein Gehirn weist genau diese Besonderheiten auch auf.
Krass.
Und das hat bei ihm dann offensichtlich trotzdem nicht dazu geführt, dass er mordend durch die Gegend gezogen ist. Also er hatte einfach eine ähnliche Hirnaktivität wie die Serienmörder, die er selber getestet hatte.
Weil natürlich auch hier gilt, die Umwelt und die Art, wie du aufwächst, spielt eine wichtige Rolle. Und James Fallon ist in einer sehr positiven, fördernden Umgebung aufgewachsen. Jetzt kann ich ja weder, wenn ich jemanden kennenlerne und wissen will, hat er vielleicht psychopathische Persönlichkeitszüge, denen einen Psychopathentest unterziehen, noch ihn unter einen Hirnscan legen. Kann ich das vielleicht in den Augen erkennen? Es gibt doch in diesen Filmen diesen berühmten eiskalten Blick der Psychopathen.
Ja, das sind alles so Auffassungen. Nee, nicht wirklich. Es gibt schon wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass sich die Pupillen erweitern, wenn man emotional beteiligt ist. Also wenn man eine Art von Angst oder von einem anderen Gefühl empfindet. Und da jetzt Psychopathen nicht so leicht Emotionen zeigen, kann es natürlich sein, dass sich da die Pupillen nicht so weiten. Aber ich würde schwer davon abraten, aus irgendeiner Pupillenreaktion Schlussfolgerungen zu ziehen, ob jemand psychopathische Züge hat oder nicht. Also davon ist absolut abzuraten. Es kann ja auch immer etwas anderes sein. Ja, vielleicht das Thema, das einen nicht so beteiligt. Eine Drogeneinnahme zum Beispiel. Also nein, an der Pupille kann man das nicht erkennen.
Schade, es wäre so einfach gewesen.
Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wo ein Psychopath fast immer in einer bestimmten Weise handeln würde.
Okay.
Stell dir vor, du stehst an einer Weiche und es kommt ein Zug. Mhm. Du kannst den nicht stoppen, sondern nur nach links oder rechts ableiten. Rechts ist ein Gleisarbeiter am Arbeiten, links fünf Gleisarbeiter. Und wenn du die Weiche nicht nach rechts stellst, sie steht auf links, werden alle fünf Gleisarbeiter überfahren. Was machst du?
Ja, dann stelle ich die Weiche natürlich so, dass der Zug nur einen überfährt.
Und jetzt stell dir die Situation leicht verändert vor. Du stehst auf einer Brücke und unter dir auf den Gleisen arbeiten fünf Gleisarbeiter. Vor dir auf der Brücke steht aber ein besonders stabiler, kräftiger Mann. Und du kannst dir sicher sein, wenn du den von der Brücke runterschubst, dann kommt er auf den Gleisen zu liegen und wird den Zug stoppen, bevor der die Gleisarbeiter erreicht hat.
Die fünf?
Ja, die fünf. Würdest du ihn runterschubsen?
Boah.
Ja, genau, dieses Boah zeigt schon. Du kannst dich jetzt nicht so direkt entschließen. Vorher war es dir klar, jetzt hast du ein bisschen Zeit gebraucht. Weil jetzt kommen nämlich die Emotionen ins Spiel. Ja? Jemand direkt anfassen und ihn in sein Verderben stürzen, ist halt was anderes, als eine Weiche zu verstellen. Ja, das eine ist direkt, das andere ist indirekt. Der Psychopath, für den ist das Resultat das Gleiche, der würde gar nicht zögern, die kräftige Person von der Brücke zu stoßen.
Krass. Wobei man ja sagen muss, am Ende hat der Psychopath mehr Menschen damit das Leben gerettet. Ja, ist nur einer gestorben statt fünf.
Absolut. Und wer jetzt gedacht hat, ich würde den aber auch von der Brücke stoßen, um die anderen zu retten, der ist nicht automatisch ein Psychopath. Also von einer Frage alleine oder so einer Fallvignette kann man das sowieso nicht abhängig machen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein sehr rational denkender Mensch. Und ansonsten für den Alltag ist ein guter Indikator, ob jemand eben ein Psychopath ist oder nicht, ist zu sehen, ist der für mich da, wenn ich ihn brauche, auch wenn er davon gar keinen Vorteil hat.
Am Ende jetzt noch ein Tipp von dir bitte. Wie gehe ich am besten mit einem Psychopathen um, wenn ich einen in meiner Umgebung habe?
Also am besten Abstand halten, aus dem Weg gehen, auf keinen Fall provozieren lassen. Einfach weil Psychopathen schnell überreagieren. Und das kann zum Beispiel im Straßenverkehr schnell gefährlich werden. Und wenn man an einen psychopathischen Partner gerät, möglichst schnell raus aus der Beziehung und bei aggressivem Verhalten oder Gewaltbereitschaft Hilfe suchen, notfalls auch die Polizei involvieren.
Und was mache ich, wenn ich demjenigen nicht aus dem Weg gehen kann, sondern zum Beispiel einen Psychopathen als Chef habe?
Naja, das Einzige, was mir da jetzt einfiele, wäre, demjenigen klarzumachen, dass das, was man vorhat, im absoluten Interesse des Psychopathen liegt und man ihm vielleicht am besten noch den Eindruck vermittelt, dass er selbst auf die Idee gekommen ist. Dann hätte man wahrscheinlich höhere Erfolgschancen, weil an Mitgefühl oder Ähnliches zu appellieren, das macht gar keinen Sinn.
Okay, Danke, Claudio, für die spannenden Ausführungen zum Thema Psychopathie.
Gerne, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir den Test zu machen.
Ja, und das war heute unsere letzte Folge der ersten Staffel von Tür an Tür mit einem Profiler. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit neuen Fällen. Wenn ihr den Podcast abonniert, kriegt ihr auch mit, wenn es weitergeht. Wir freuen uns darauf und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns eine Mail schreibt oder uns einen Kommentar hinterlasst. Das hilft uns dann auch, besser sichtbar zu sein.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Claudio, sagt dir eigentlich der Fall Raphael Blumenstock etwas?
Noch nie gehört.
Ist auch schon etwas älter, ein Kriminalfall aus den 90er Jahren. Aber dieser Fall lässt der Stadt Ulm bis heute keine Ruhe. Raphael Blumenstock war nämlich sowas wie ein Till Eulenspiegel Ulms, der in den 80er Jahren mit Handtasche und Lippenstift durch die Stadt lief und den Leuten Streiche spielte. Jeder kannte ihn. Und eines Tages lag er tot, nämlich brutal ermordet, mitten auf dem Münsterplatz, direkt neben dem Polizeipräsidium.
Und wer war der Täter?
Der wurde nie gefunden. Und deshalb begibt sich meine Kollegin Chiara Battaglia auf Spurensuche in ihrem Podcast Der Schrei. Kann ich dir und allen, die uns jetzt zuhören, wirklich empfehlen, ist auf Sounds zu hören, extrem spannend. Wir haben ihn in den Shownotes verlinkt.